SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Eine Enquete-Kommission des Bundestags soll eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen angehen. Das wurde heute mit breiter Mehrheit von Union, SPD und Grünen im Parlament beschlossen. Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Gut 2 Jahre ist die Corona-Pandemie vorbei, doch eine Aufarbeitung ließ auf sich warten. Jetzt kann sie beginnen. Mit der Enquete-Kommission, in der 14 Abgeordnete aus allen Fraktionen und 14 Fachleute aus Wissenschaft und Praxis sitzen werden. Sie sollen im Rückblick schauen, was gut gelaufen ist in der Pandemie und wo Fehler passiert sind. Es geht nicht darum, Schuldige zu benennen oder jemanden zur Verantwortung zu ziehen für Fehler. Ziel ist der Blick nach vorne, aus Corona zu lernen, um besser auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein. Der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt betonte in der Debatte, es gehe um gesellschaftlichen Frieden und konkrete Handlungsempfehlungen. SPD, Grüne und Linke erinnerten daran, welche Folgen die Schutzmaßnahmen vor allem für junge Menschen hatten. Auch Betroffene aus der Zivilgesellschaft sollen gehört werden.
Das Ergebnis war abzusehen, die Nervosität trotzdem greifbar. Im EU-Parlament hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Misstrauensantrag überstanden. Der Antrag ging auf die Initiative eines rechten Abgeordneten aus Rumänien zurück. Von der Leyen wurde darin unter anderem der Missbrauch von EU-Geldern vorgeworfen. Wie es heute in Brüssel abgelaufen ist, dazu Sabrina Fritz.
Die namentliche Abstimmung war nach wenigen Minuten vorbei. Manche Abgeordneten zeigten mit Daumen hoch oder runter öffentlich ihre Meinung. Rund 360 Abgeordnete haben gegen das Misstrauensvotum gestimmt. Das sind weniger als CDU, Sozialdemokraten, Grüne und FDP an Stimmen haben. Auffallend war, dass viele Abgeordnete gar nicht an der Abstimmung teilgenommen haben. Das Misstrauensvotum war von rechten Abgeordneten beantragt worden. Sie warfen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Machtmissbrauch während der Corona-Pandemie vor. 175 Abgeordnete haben für den Misstrauensantrag gestimmt. Das entspricht in etwa der Stärke der rechten Parteien, zu denen zum Beispiel auch die AfD-Abgeordneten gehören.
Der Wiederaufbau der Ukraine soll künftig durch einen europäischen Fonds finanziert werden. Das wurde auf der Ukraine-Konferenz in Rom angekündigt. Wie das Ganze aussehen soll, erklärt Andreas Herz.
Geplant ist, dass vor allem private Geldgeber eine zentrale Rolle spielen sollen. Kanzler Merz kündigte zudem an, die deutsche und ukrainische Rüstungsindustrie noch stärker vernetzen zu wollen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte hier vor allem die Drohnentechnologie. Wir brauchen Investment, ihr braucht unsere Fähigkeiten und Technologie, so Selenskyj an die Adresse der europäischen Länder. Auf der Konferenz in Rom nehmen rund 500 Firmen teil, aus Deutschland unter anderem Siemens und Bayer. Am Ende sollen Projekte und Investitionen mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro stehen, die den Wiederaufbau der Ukraine voranbringen, beispielsweise im Bereich der Energieversorgung.
Während in Italien über den Wiederaufbau gesprochen wurde, gingen in der Ukraine selbst die russischen Angriffe weiter. Dazu sagte der Schriftsteller Christoph Brumme, der in der Ukraine lebt, in SWR aktuell.
Je länger der Krieg dauert, desto trauriger werden die Menschen natürlich. Und dieser Drohnenkrieg ist furchtbar und wird aller Voraussicht nach in Zukunft noch furchtbarer werden. Jetzt an den Wiederaufbau zu denken, ja, da muss man erstmal schlucken. Also viele sagen, ich kann mir gar keine Zukunft vorstellen. Man muss erstmal sehen, was hier, wie sich das weiterentwickelt. Die häufigste Frage lautet immer wieder, wann wird das jemals enden?
Themenwechsel. Der Tourismus in Europa stößt an seine Grenzen. Darauf weist das Statistische Bundesamt mit neuen Zahlen hin. Es hat für 2023 die beliebtesten Reiseziele Europas ausgewertet. Zu den Ergebnissen Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Besonders unausgewogen ist das Verhältnis zwischen Touristen und Einheimischen in der südlichen Ägäis, etwa auf den griechischen Inseln Mykonos oder Rhodos. Dort kommen pro Jahr auf jeden Einwohner 117 Übernachtungen. Ähnlich hoch ist die Dichte rund um Korfu. Touristenmassen haben die Statistiker auch in Südtirol, an der kroatischen Adriaküste oder auf den Balearen vor Spanien festgestellt, mit jeweils rund 60 bis 70 Übernachtungen pro Kopf. In absoluten Zahlen heißt das, dass auf einer der balearischen Inseln Inseln jeden Tag ein paar hunderttausend Menschen übernachten. Auf Mallorca hatten zuletzt tausende Einheimische gegen Massentourismus protestiert. Mehrere spanische Initiativen fordern eine Begrenzung der Besucherzahlen. Nahezu keine Touristen gibt es dagegen in einigen Gebieten von Polen und Rumänien. In Deutschland ist Mecklenburg-Vorpommern die Gegend mit dem intensivsten Tourismus, 18 Übernachtungen pro Kopf. Das ist im europäischen Vergleich eine eher niedrige Zahl.
Fokus Südwest.
In Rheinland-Pfalz sollen AfD-Mitglieder in Zukunft nicht mehr in den Staatsdienst aufgenommen werden. Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift sei überarbeitet und verschärft worden, teilte das Innenministerium in Mainz mit. Aus der Redaktion Landespolitik in Mainz, Thomas Nettelmann.
Wer in den Staatsdienst in Rheinland-Pfalz neu aufgenommen werde, müsse seine Verfassungstreue schriftlich in einer Selbstauskunft bestätigen und erklären, dass er keiner extremistischen Organisation angehöre. Dazu gäbe es eine Liste mit Organisationen, die dem entgegenstünden. Auf dieser Liste stehe auch die AfD. Wer sich in den Dienst dieses Staates stelle, müsse jederzeit loyal zur Verfassung stehen, ohne Wenn und Aber, sagte Innenminister Ebling. Außer Rheinland-Pfalz hat bisher nur Bayern eine ähnliche Regelung. Die AfD sprach von einer autoritären und undemokratischen Richtung.
Der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater hat über die Sanierung der Stuttgarter Oper beraten. Stadt und Land prüfen, wo am besten gespart werden kann. Doch die Möglichkeiten sind eng begrenzt. Dazu ein Bericht von Silke Arning.
Extrem ernüchternd bezeichnete Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die neue Situation. Konkret geht es um den Bau des Interims, in das Oper und Ballett für 10 Jahre bis zur Fertigstellung des sanierten und modernisierten Littmann-Baus in der Stuttgarter Innenstadt einziehen werden. Nach erfolgter Prüfung gäbe es hier keine Spielräume, Kosten zu sparen oder das Projekt zu beschleunigen. Mit Blick auf die allgemein gestiegenen Baukosten und die angespannte Haushaltslage bei Land und Stadt könne es aber kein Augen zu und durchgeben, betonte die Wissenschaftsministerin. Ein neues Grundkonzept soll das Interim nun kleiner, einfacher und damit auch schneller zum Bauabschluss bringen. Welche Auswirkungen diese Neuausrichtung für den Spielbetrieb, für Oper und Ballett, für Umfang und Qualität der Produktionen mit sich bringen könnte, wird jetzt geprüft. Es werde auf jeden Fall eine Herausforderung, so der geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendricks.
Mehrere Experten beraten die baden-württembergische Landesregierung beim Abbau von Bürokratie. Ihr Fazit? Es gibt zu viele Förderprogramme. Was dazu im neuesten Bericht des Normenkontrollrats steht, weiß Henning Otte.
Ob private Sanierungen oder Wirtschaftshilfen, die Zahl der Förderprogramme sei in den vergangenen Jahren unter Grünen und CDU stark angewachsen, kritisieren die Berater um den früheren Freiburger OB Salomon. Es gäbe in der Landesregierung niemanden mehr, der den Überblick über die vielen Programme habe. Wer eine Förderung beantragen wolle, müsse lange suchen und dann hoffen, dass der Antrag auch von der richtigen Stelle bearbeitet werde. Der Normkontrollrat fordert eine zentrale Plattform, über die alle Anträge abgewickelt werden. Bisher kochten alle Ministerien ihr eigenes Süppchen. Das müsse ein Ende haben. Die Berater pochen auch darauf, dass die Zahl der Programme insgesamt verringert wird. Wenige zielgerichtete Förderungen sparten Kosten und Bürokratie.
Der Nationalpark Schwarzwald setzt auf innovative Technik, um Besucher und Einheimische für mehr Rücksicht im Straßenverkehr zu sensibilisieren. 3 neue Lärmdisplays messen ab sofort an besonders stark befahrenen Straßen den Geräuschpegel und warnen bei zu hoher Lautstärke. Lukas Herzog.
In Echtzeit geben die Anzeigentafeln an, ob der Verkehrslärm zu hoch ist. Ziel sei es, die natürliche Ruhe der Region zu bewahren und die Belastung für Menschen und Natur zu verringern, teilten die Verantwortlichen in Seebach in der Ortenau mit. Gerade an sensiblen Orten wie Nistplätzen oder Rückzugsorten von Wildtieren könne der Lärm zu Problemen führen. Mit den Lärmdisplays wolle man niemanden maßregeln. Vielmehr gehe es darum, die Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer zu mehr Rücksicht zu motivieren.
Die gute Nachricht.
Die neue Kinderkommission des Bundestages ist heute zum ersten Mal zusammengetreten. Sie soll Kindern und Jugendlichen im Parlament eine Stimme geben. Wer ihre Interessen vertritt, das sagt Eva Ellermann.
In der Kinderkommission, kurz KIKO, sitzen keine Kinder, denn sie ist eine Arbeitsgruppe im Familienausschuss. 5 Abgeordnete, 2 Männer, 3 Frauen aus jeder Bundestagsfraktion, eine oder einer, wollen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei den politischen Entscheidungen besonders im Blick haben. Ihr neuer Vorsitzender, der Unionsabgeordnete Michael Hose aus Thüringen, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dass er die Arbeit der Kinderkommission bekannter machen will. Außerdem wollen die 5 Abgeordneten verstärkt dahin gehen, wo Kinder und Jugendliche sind. Ziel ist es, direkt von ihnen zu erfahren, was sie bewegt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.